Doch, ein bisschen geht er noch. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte zum Anfang kurz beten. Vater, wir stehen heute vor dir an diesem Karfreitag und schauen auf das Kreuz. Und wir möchten neu verstehen, was du uns damit sagen möchtest, was es für uns bedeutet, gerade auch für uns heute in unserer Zeit. Hilf uns zu verstehen, zu hören, mit Herz und Ohr. Sprich du durch deinen Geist. Amen. In unserer Gesellschaft heute ist das Thema Kreuz, Karfreitag, sehr unterschiedlich bewertet. Manche Menschen sagen, das Kreuz hat eigentlich keine Bedeutung. Manche Christen sagen das sogar. Gott kann nicht so blutrünstig sein und seinen Sohn am Kreuz schlachten. Wie geht das? Das macht keinen Sinn. So einen Gott wollen wir nicht. Andere sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist für mich ein Rätsel. Ich verstehe es nicht. Es sieht seltsam aus, es fühlt sich seltsam an und es macht keinen Sinn. Anhänger anderer Religionen, manche Menschen mit anderen Weltanschauungen, betrachten den Tod Jesu am Kreuz als ein Zeichen von Schwäche, als ein Zeichen von Versagen. Die sagen, das ist ein Gott, den kann man nicht brauchen, der stirbt. Das ist eine sehr alte Betrachtungsweise des Kreuzes. Und manche betrachten den Tod Jesu als Grundmuster allen Lebens von Christen. Sie sagen, die Grundidentität des Christen ist zu leiden. Wir als Christen sind die Leidenden. Denn Jesus hat gelitten, darum sollen wir auch leiden. Ich möchte das in Frage stellen. Und ich möchte mit uns versuchen zu verstehen, was ist eigentlich das, was am Kreuz passiert ist? Was bedeutet das eigentlich für uns heute? Was davon ist richtig? Was denken wir? Eine kurze Vorbemerkung möchte ich noch voranschicken. Die Bibel spricht über das Kreuz in drei verschiedenen Weisen. Auf der einen Seite haben wir eine ganze Reihe Texte im Alten Testament, die über das Kreuz sprechen, in einer prophetischen Weise, also in einer vorausschauenden Weise. Wir sehen, einen der Texte haben wir gerade im Psalm 22 gebetet gemeinsam. Ein anderer Text, der sehr bekannt ist, ist Jesaja 53, aus dem werde ich nachher noch ein bisschen zitieren. Viele andere Texte im Alten Testament weisen auf das Sterben des Sohnes Gottes schon im Vorhinein hin. Das ist ein Teil des Kontextes, um das Kreuz zu verstehen. Das Kreuz ist nicht zufällig, nicht irgendwie so passiert, sondern hunderte von Jahren vorher wurde schon genauestens beschrieben, was an diesem Kreuz passiert ist dann. Ohne dass die, die es beschrieben haben, genau wussten, was dann passieren wird, aber sie hatten diese klare Sicht, die Gott ihnen gegeben hat, da wird etwas passieren, das sieht so und so aus. Und wir erkennen im Nachhinein, das ist das Kreuz. Dann gibt es die Geschichten, die Beschreibungen, die uns die Evangelisten überliefert haben. In den Evangelien lesen wir, was ist da tatsächlich passiert. Ich werde die Texte heute nicht lesen. Die meisten von uns kennen diese Geschichten sehr ausführlich. Manche haben sie vielleicht heute Morgen schon gelesen, wie wir auch zu Hause. Die Geschichten, in denen beschrieben wird, wie Jesus ans Kreuz genagelt wird, wie dieser Weg zum Golgatha-Hügel war. Und dann haben wir eine dritte Art von Texten in der Bibel, die erklärt, was bedeutet das Kreuz. Wir haben im Neuen Testament in den Predigten der Apostel, in der Apostelgeschichte, wir haben in den Briefen von Paulus bis hin zur Offenbarung immer wieder Erläuterungen, was ist das Kreuz? Was bedeutet das Kreuz? Warum brauchte es das Kreuz? Und es ist wichtig, finde ich, zu verstehen, dass daran können wir erkennen, dass das Kreuz ist nicht etwas, was irgendwie so ein Ausrutscher war oder so, sondern es ist ein von langer Hand von Gott geplant, dann eingetreten und danach auch genauso gedeutet, wie es im Alten Testament schon angekündigt worden war. Das ist das Kreuz. Das Kreuz steht letztlich in der Mitte der biblischen Botschaft. Das wird dadurch auch deutlich. Es ist nicht ein Randthema irgendwo abseits von den großen Themen, sondern es ist ein Kernthema der Bibel. Ich möchte mit euch heute diese Frage, warum Ostern, warum Karfreitag? Was sagt uns eigentlich der Karfreitag? Was sagt uns die Kreuzigung Jesu? Was bedeutet sie? Und ich möchte mit euch drei Hauptaussagen anschauen. Was bedeutet das Kreuz. Erste Kernaussage: Es gibt ein großes Problem. Es gibt ein großes Problem. Man kann das so oder so betonen. Es gibt ein Problem und dann gibt es noch ein großes Problem. Warum sage ich das? Das Kreuz teilt uns ganz schlicht und einfach mit. Das Problem der Menschheit, das Problem, was wir haben, ist ein großes. Wenn Gott keine andere Möglichkeit hatte, dieses Problem, unser Problem zu lösen, als seinen eigenen Sohn an einem Kreuz leiden und verbluten zu sehen und sterben zu lassen, ihr Lieben, dann haben wir ein großes Problem. Dann haben wir nicht nur ein kleines, sondern ein großes. Und das Problem sind wir, ich und du. Gott blieb keine andere Möglichkeit, mit seinem Bruch, mit seinen geliebten Menschen umzugehen, als diesen Kreuzestod Jesu. Und ihr wisst ihr, das ist eine unbequeme Botschaft. Die wird heute nicht gern gehört, die ist nicht beliebt. Heute spricht man nicht mehr über Sünde, heute spricht man über Scham, weil das ist irgendwie gesellschaftlich netter zu transportieren. Aber das Thema lautet doch, es gibt einen Riss in der Geschichte. Es gibt einen Riss in dieser Schöpfung und die Schöpfung leidet an diesem Riss und der Schöpfer leidet am meisten darunter. Und der Schöpfer möchte diesen Riss wieder heilen. Er möchte diesen Zerbruch wieder in Ordnung bringen. Und dazu hat er nur eine einzige Möglichkeit. Die Möglichkeit heißt, seinen eigenen Sohn ans Kreuz gehen zu lassen. Was macht das? Was heißt das für uns? Was heißt das für mich? Was heißt das für dich? In Jesaja 43 sagt der Prophet über was Gott, wie Gott diese Dinge sieht, er sagt, du hast mir Arbeit, du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Jesaja ist voll davon, besonders ab Kapitel 40 lesen wir ganz viel darüber, wie schwer diese Last Gott, den Vater, belastet hat. Und wie dieser Gottessohn, dieser Gottesknecht leidet, der leidende Gottesknecht ist das zentrale Thema eines Abschnitts von Jesaja. Oder Jesaja 53, den Text, den ich vorhin schon zitiert hatte, ich lese einfach nur die ersten vier Verse. Da heißt es, wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross auf dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätten, und die Schmerzen erlitten, die sonst wir ertragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Was macht das mit uns Menschen, wenn wir das hören? Es macht etwas, was wir nicht sehr gerne haben. Es demütigt uns. Es zeigt uns unsere Grenzen auf. Es zeigt uns unsere Schwachpunkte auf. Es zeigt uns auf, dass wir mit Gott nicht handeln können, dass wir nichts in der Hand haben, womit wir ihn bestechen könnten. Er sagt uns damit, alle Versuche, mich zu kaufen, müssen scheitern. Denn die Schuld ist zu schwer, die Last ist zu groß. Niemand und nichts kann diese Schulden bezahlen. Darum macht das Kreuz uns auf der einen Seite traurig über uns selbst. Es zeigt uns unsere Grenzen. Es zerbricht unseren Stolz. Es macht uns demütig. Es macht uns zu Dienern. Es macht uns fähig, über unseren eigenen kleinen Horizont hinauszuschauen, den anderen zu sehen. Auf einmal wird deutlich, dass es nicht alles um uns geht, dass wir nicht die Mitte des Kosmos sind, sondern dass wir im Gegenteil das Problem des Kosmos sind. Das Kreuz zeigt uns Grenzen. Nur durch die Wirkung dieses Zerbruchs unseres Stolzes können Menschen zu wirklichen Dienern werden, zu Vätern, die nicht nur herrschen und Recht haben wollen. zu Politikern, die nicht nur das eigene und die Macht suchen, zu Lehrern, die ihr Leben einsetzen, um Kinder auszubilden, auch wenn es manchmal sehr schwierig ist und das Tagesbrot eines Lehrers kein schönes ist manchmal. Unsere Neigung zur Selbstverliebtheit und zur Selbstverherrlichung und egoistischen Machtausübung wird gebrochen durch diese Erkenntnis, dass wir Rebellen sind, die den Tod verdient haben, den aber ein anderer für uns getragen hat, nämlich Christus. Dass wir eine Gemeinschaft von Menschen sind, die diese Erfahrung, die diese Grunderkenntnis verbindet, macht uns zu einer starken Gemeinschaft, weil wir eben nicht um uns alleine kreisen. Insofern macht das Kreuz uns frei in gewisser Weise von unserem Selbstbezug. Es zeigt uns das Scheitern des Selbsterhöhungsprogramms, was wir sonst so im Allgemeinen drauf haben als Menschen. Es ist menschlich, das ist was ganz Normales, das ist ganz gar nichts Ungewöhnliches. Aber das ist ein wichtiger erster Aspekt. Ist uns das bewusst? Ist uns das klar? Mein Gebet heute ist, dass der Heilige Geist zu uns spricht durch Jesaja 53, durch diese Texte und uns diese Grenzen neu aufzeigt. Ganz persönlich, jedem von uns hier, mir, dir. Und dass er uns zu einer Gemeinschaft von Menschen macht, die in einer gewissen Weise, in einer guten Art zerbrochen sind, deren Stolz gebrochen ist. Mein Gebet ist, dass es uns zu Dienern macht, Diener unserer Familien, Diener unserer Betriebe, Diener unserer Kommunen, Diener unserer Schulen, Diener an unserem Arbeitsplatz, in unseren Ehen, dass wir einander dienen können, weil wir merken, das Kreuz zeigt uns unsere Grenze, dass wir nicht der Mittelpunkt des Kosmos sind, sondern im Gegenteil das Problem des Kosmos. Wenn ich jetzt hier Amen sagen müsste, dann wäre das ein trauriger Tag. Das wäre ein Tag, der uns in einen Zerbruch führt und uns dann dort belässt. Aber ich muss hier nicht Amen sagen, denn das Kreuz hat noch eine zweite zentrale Botschaft. Mir ist aber sehr wichtig, dass wir die erste genauso stehen lassen wie die zweite. Denn wenn wir die erste zu schnell überspringen, haben wir ein Problem. Darauf kommen wir später nochmal. Was ist die zweite Kernaussage des Kreuzes? Die zweite Kernaussage des Kreuzes, da ist ein Lösungsangebot. Die zweite Botschaft des Kreuzes lautet im tiefsten: Wir sind viel geliebter, als wir es jemals zu hoffen gewagt hätten. Die Tatsache, dass Gott seinen Sohn ans Kreuz gibt, ihn dort sterben lässt, verbluten lässt, verspotten lässt, schlagen lässt, erniedrigt sein lässt, diese Tatsache ist zugleich beides. Sie ist auf der einen Seite eine Erklärung dessen, dass das Problem riesengroß ist. Wenn es keine Alternative zu diesem Weg gab, muss das Problem sehr groß gewesen sein. Zweitens ist es aber auch ein Beleg der Liebe. Es sagt jedem Einzelnen von uns: Du bist Gott einen Sohn wert. Ich sage es noch einmal: Du und ich, wir sind Gott einen geliebten Sohn wert. Das gibt uns einen Wert und eine Würde, die durch nichts zu überbieten ist auf diesem Kosmos, auf diesem Planeten. Das gibt uns einen Wert, der im Geliebtsein wurzelt, welches bedingungslos ist. Denn wie Paulus im Römerbrief sagt, Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren, als wir gar nicht wussten, dass wir ihn brauchen würden. Da hat Gott diese Lösung schon für uns eingeleitet. Und das ist das Wunder des zweiten Aspekts von Kreuz. Der Vater lässt den Sohn los, zeigt damit seine Liebe zu uns. Jesus ist gehorsam bis in den Tod und zeigt damit seine Liebe zu uns. Der Vater und der Sohn und der Geist zeigen uns ihre Liebe zu uns in diesem Kreuzestod. Es macht uns also nicht nur demütig, sondern es gibt uns auch einen Wert, eine Würde. Das Kreuz verschafft und schenkt jedem einzelnen Menschen, der darin erkennt, dass er gemeint ist, dass sie gemeint ist, eine unvergleichliche Würde. Wenn jeder Mensch, jeder unter uns hier Gott einen geliebten Sohn wert ist, dann bist du ein unvergleichlich wertvolles Individuum, das Gott, der Schöpfer des Universums, ganz persönlich liebt. Und das ist eine unglaubliche Botschaft. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und deswegen ist für mich dieser Tag einerseits ein trauriger Tag, aber andererseits ein unglaublich stärkender Tag, ein unglaublich aufbauender Tag. Er macht mich traurig und froh zugleich. Und wisst ihr, was passiert als Ergebnis dieses Prozesses, dass wir verstehen, dass wir geliebt sind ohne Ende, dass wir geliebt sind, macht uns mutig. Es macht uns stark. Es gibt uns diesen Bekennermut. Es gibt uns diesen Ich-stehe-auf-Mut. Es gibt uns diesen Es gibt etwas zu tun-Mut. Es gibt diesen Aufbruchsmut. Ist uns das klar? Ist dir das klar, dass du geliebt bist? Kannst du das zulassen, dass Gott zu dir sagt, du bist mir meinen Sohn wert? Ihr Lieben, ich kenne ganz viele, die das nicht zulassen wollen oder können, weil sie empfinden, ich bin nicht würdig, ich bin viel zu wenig wert. Ich bin das nicht wert, dass Gott für mich seinen Sohn opfert. Wenn wir das nicht zulassen und nicht an uns heranlassen, wird es uns nicht segnen können. Es wird uns nicht stärken können. Genau wie wir das Erste an uns heranlassen müssen, dass das Kreuz uns zeigt, es gibt ein riesengroßes Problem. Das müssen wir uns heranlassen. Das weckt uns auf aus unserer Selbstgerechtigkeit. Müssen wir diese zweite Botschaft auch an uns heranlassen. Und sie sagt uns, du bist geliebt, du bist wertvoll, egal was der Teufel dir ins Ohr flüstert. Egal, wie dein Versagen aussieht, egal, wie dein Leben bisher verlaufen ist, du bist ein geliebter Mensch, für den Gott seinen Sohn geopfert hat. Das ist Kraft. Nun, ich habe noch eine dritte Kernaussage für euch. Die dritte Kernaussage hatte ich in meinem ersten Manuskript überschrieben mit nicht vom Pferd fallen. diese Überschrift für die dritte Kernaussage habe ich ein bisschen abgewandelt. Die heißt jetzt, die unerwartete Kraft des Biblischen sowohl als auch. Ist im Grunde das Gleiche, nur ein bisschen edler formuliert. Das Geheimnis liegt nämlich jetzt eigentlich darin, dass die Tatsache, dass wir diese beiden Botschaften im Kreuz finden, der Trick in gewisser Weise ist, den der Teufel anwendet, dass er uns immer nur auf einen dieser beiden Botschaften fokussiert. Und er sagt, du bist nichts wert, dein Leben ist ein Versagen, alles ist mies und Jesus musste für dich sterben, schau mal, was du für ein Versager bist. Und den anderen sagt er, schau, Jesus ist für dich gestorben, er liebt dich, es ist alles gut, du kannst tun, was du willst, es ist alles wunderschön. Aber das Geheimnis liegt darin, diese beiden Dinge gleichzeitig stehen zu lassen. Die Kraft liegt darin, dass wir demütig mutig sind, dass wir die Wahrheit in Liebe aushalten können und sagen können, dass wir zu Dienern werden, die mutig sind und aufstehen, nicht unterwürfig, dass das uns eine Würde gibt, die uns nicht zu überheblichen Herrschern macht, sondern zu Dienern. Und das ist das Interessante an dieser Botschaft des Kreuzes, dass sie nur dann ihre eigentlich tiefste Kraft entfaltet, wenn wir diese beiden Botschaften des Kreuzes nebeneinander lernen auszuhalten. Beide. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir ein Problem. Dann werden wir entweder hochmütig, selbstherrlich oder wir werden zerbrochen, depressiv und verurteilen uns die ganze Zeit nur selber. Darum müssen wir dieses zusammenführen. Und ich möchte für euch, ich habe für euch eine kleine Geschichte mitgebracht, zwei Bilder. Das eine ist für mich dieses Bild, wo Martin Luther vor dem Kaiser steht und er wird gedrängt zu widerrufen. Was macht er da in dieser Situation? Zunächst mal erbittet er sich Bedenkzeit. Das heißt, er ist nicht selbstherrlich und jawohl, ich weiß es und ihr seid die Dummen. Er sagt, ich muss ins Gebet gehen, ich muss meinen Gott fragen, was soll ich tun? Und dann kommt er zurück und die Antwort, die er dann sagt, ist im Grunde ein ganz schönes Bild dafür, was eigentlich diese Kombination aus Demut und Mut beinhaltet. Er sagt nämlich, ich kann nicht widerrufen, außer ihr könnt mich auf Verstandesgründen und auf Schriftgründen widerlegen. Das heißt, er ist auf der einen Seite demütig, er sagt, wenn ihr in der Lage seid, mir das zu beweisen, dass ich falsch bin, bin ich bereit, einzulenken und umzukehren. Aber er ist auch mutig und sagt, steht vor dem Kaiser und weiß, dass diese Aussage ihn seinen Kopf kosten wird. Alle haben ihm gesagt, wenn du das machst, bist du fertig. Kannst du dich vergessen, bist du für immer abserviert. Und das ist das, was das Kreuz macht, wenn wir diese beiden Botschaften zusammenhalten. Ich habe noch eine andere ganz kleine Geschichte für euch, die das auch illustriert. Aus einem alten Büchlein von der Niedrigkeit Christi von Köberle, aus 1928. Dort schreibt er, innerhalb der Romanliteratur hat Dostojewski in der Gestalt des Fürsten Mischkin ein solches Leben eindrucksvoll gezeichnet. Bei all seinen Handlungen reflektiert der Fürst nie darüber, wie er besonders günstig und vorteilhaft wirken könnte. Er hat nur ein Anliegen: alle Notleidenden und Bedrückten seine Freundlichkeit und Hilfe zu erweisen. So nimmt er sich in einem Schweizer Dorf eines gefallenen Mädchens an, das alle verachten und auf das selbst die Kinder mit Steinen werfen, lehrt diese, gegen das arme Menschenkind liebreich zu sein, und erreicht so, dass diesem die letzten Lebenstage noch von einem Freudenschimmer verklärt werden. Im Wartezimmer zu den Besuchssalons spricht er teilnehmend mit den maßlos darüber erstaunten Bediensteten. Er hilft einem anderen aus Geldnot, ohne dass es der Betreffende erfährt, weil er ihn nicht damit beschämen will. Einen alten General kauft er aus dem Schuldgefängnis los. Wo er nur kann, stiftet er Versöhnung zwischen erbitterten Gegnern. Die Menschen sind zunächst bestürzt und verlegen über seine Dienste, weil er so völlig anders ist als die anderen großen Herren seines Standes. Aber bald erkennen sie seine Liebe und die schwersten Riegel hart und stumpf gewordener Herzen springen vor ihm auf. Nur in den Augen der Gesellschaft ist er der Idiot, der sich überall lächerlich und ärgerlich macht, weil er nicht wie alle anderen sein Ich auslebt, weil er nicht hemmungslos Genuss und Herrschaft an sich reißt. Die Welt weiß solchen Menschen gegenüber, scheint der Dichter damit sagen zu wollen, fast keine andere Hilfe, als sie für pathologisch zu erklären, für krank. Hat man sich ja nicht einmal Jesus gegenüber geschämt, ihn trotz seiner unverkennbaren leiblichen und seelischen Gesundheit als geisteskranken Hysteriker zu erklären? Für den Tieferblickenden sind solche Analysen nur ein erschütternder Kommentar zu Römer 1. Da sie sich selbst für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Die Kraft, die diese beiden Botschaften des Kreuzes in sich hat, will uns verändern. So wie diesen Grafen Fürsten Mischkin. Sie will uns zu Menschen machen, die vielleicht von manch anderen als die Idioten bezeichnet werden, die aber die Saat des Königreichs in Beziehungen, in eine Stadt, in eine Familie, in eine verzweifelte Situation, zu Menschen, die keine Hoffnung haben, tragen und dort, auch wenn es niemand sieht und auch wenn es keine große Ehrung dafür gibt, kein Bundesverdienstkreuz, den Geist Christi hintragen und ihn leben. Das ist im Kern die Botschaft des Kreuzes. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen in diesem Tag, wenn wir diese Geschichten nochmal neu lesen, wenn wir Jesaja 53 nochmal neu lesen heute vielleicht und dann verstehen, dass das ein Transformationsprozess ist, der in unserem Herzen beginnt und sich ausbreiten möchte um uns herum, durch den Christus eine Welt gestalten möchte, die anders ist. Denn dieses, was Jesus hier getan hat, ist kein rein individuelles Tun. Es ist ein Tun, was letztlich, Jesus träumt davon, ein Volk zu haben, das ihn ehrt. Viele, Tausende, wie dieser Fürst Mischkin, Hunderttausende, Millionen von Menschen, die in einer veränderten Weise leben und damit ein Licht in einer Gesellschaft sind, die keine Hoffnung hat. Die nicht auf sich selbst bedacht sind, sondern die darauf bedacht sind, ein Saatkorn des Lichts hineinzubringen in eine dunkle Welt. Ich fasse zusammen. Warum Karfreitag? Wir haben ein großes Problem. Es ist größer, als wir gedacht haben. Das führt uns in Zerbruch und auch Umkehr. Es gibt ein Lösungsangebot. Überraschenderweise hat Gott seinen Sohn tatsächlich für uns sterben lassen, und das gibt uns eine unglaubliche Würde und einen Wert. Wir sind Christus, wir sind Gott einen Sohn wert. Und drittens, die größte Kraft entfaltet das Kreuz in unserem Leben und in unserer Familie, in der Stadt, im Land, wenn wir die Dinge beieinander halten, dass wir nämlich demütig Mutige sind, die die Wahrheit in Liebe sagen, die kämpfen und dienen und das mit einem unglaublichen Geradlinigkeit und Stehvermögen und dennoch demütig. Das wünsche ich mir, dass wir wie Salzkörner hinausgehen in unsere Stadt, in unsere Familien, in unsere Ehen, zu unseren Kindern und dass wir diese Art von Salz sind, die hier im Kreuz von Golgatha eigentlich entsteht und für uns als Bild und die Jesus somit auch in die Geschichte hineinstellt als ein Symbol, das die Welt verändern kann. Amen.